Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Matthias. Hallo.
Moin, Heiko.
Ja, wir haben ja heute wieder einen wunderbaren Text. Wir werden versuchen, zwei Abschnitte, wenn es zeitlich hinhaut, uns anzuschauen. Die gehören auch zusammen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich dich bitten, für uns zu beten.
Ja, Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns begleitest, dass du uns führst, dass du uns schützt, dass du treu bist. Und ja, wir möchten dir auch das Volk Israel anbefehlen, die jetzt auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind. Herr, die bombardiert und mit Raketen beschossen werden. Wir möchten dir auch da bitten, Herr, dass du deine schützende Hand über dein Volk hältst. Wir möchten dir danken, Herr, dass das dir ein riesiges Herzensanliegen ist. Und ja, wir möchten dir danken, dass du ja auch Situationen wieder befrieden kannst und Situationen wieder klären kannst. Und ja, wir möchten dir danken, dass du zu deinem Volk stehst und auch zu deinem Wort. Und wir möchten dich wirklich bitten, dass du uns da mit deinem Heiligen Geist führst, uns Weisheit schenkst und deine Gnade beim Auslegen dieser Bibelpassage. Amen.
Amen. Ich lese einfach mal eingangs Matthäus 5, Abvers 38 bis 42. Matthäus Kapitel 5, Vers 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will.
Ja, wieder, wir haben dieses, ihr habt gehört, ne? Wie auch die Pharisäer und Schriftgelehrten das Volk lehren, die Rabbiner. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das haben jetzt die Schriftgelehrten nicht von irgendwo. Das finden wir im Alten Testament, ne, im mosaischen Gesetz.
Ja.
Und ich denke, wenn ich das so lese, das war schon zu Zeiten des Alten Testamentes schon fortschrittlich. Also es gab ein Vergehen und häufig, weil die Vergeltung noch härter oder noch umfassender als das vorhergehende Vergehen. Und um die Vergeltung zu beschränken, zu begrenzen, ja, damit die Vergeltung nicht größer wird als das Vergehen, hat Gott das dem Mose und dem Volk Israel geboten, dass die Vergeltung praktisch nicht größer ausfallen darf als das Vergehen und so auch der Vergeltung und der Rache Grenzen gesetzt sind. Und ja, ich denke, eigentlich ist das gut, weil es auch irgendwie Streit, Eskalation und Krieg begrenzen kann.
Ja, also die Gewaltspirale, die Blutrache, die bis dahin auch in vielen Völkern üblich war, die wurde hier entkräftet. Das ist eine Art der gerechten Rechtsprechung, Auge um Auge. Das bedeutet, dass die Zahlung, die Strafe dem Verbrechen angemessen sein soll. Für uns klingt das natürlich ein bisschen hart in unserem heutigen Ohr, in unserem heutigen Hören. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird jetzt von Jesus auch aufgenommen. Und dann heißt es dann wieder dieses in Vers 39, ich aber sage euch. Und ab hier wird es ziemlich interessant, weil plötzlich eigentlich, finde ich, ein ganz anderer Gedanke mit hineinkommt, der unüblich ist und sogar für uns heute befremdlich ist. Wenn er nämlich sagt, dass ihr, also wir, überhaupt nicht widerstreben sollen dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Das ist ein Wort von Luther, das sehr bekannt geworden ist. Es ist ein Sprichwort, auch bei Leuten, die vielleicht die Bibel nicht besonders gut kennen, aber dieses dem anderen die Seite auch hinhalten. Hier heißt es Backe, ich habe gelernt Wange, wäre vielleicht das Zutreffendere aus unserem heutigen Sprachkreis. Aber die Bedeutung ist klar, also sich das gefallen lassen und dann die andere Seite auch noch hinhalten.
Ja, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn war für den Kulturraum um Israel herum absolut üblich. Das hatten also auch andere Völker dann vielleicht auch nach einer Zeit aufgenommen. Also das, damit konnte man sich arrangieren. Aber ich denke, als Jesus das gesagt hat, ich aber sage euch, ne, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann halt noch die andere hin. Ich glaube, da hat er vielen vor den Kopf gestoßen, also für Entsetzen gesorgt. Ich glaube, viele haben das nicht kommen sehen, waren überfordert mit dieser Aufforderung. Warum Heiko, denkst du, waren sie dann so überfordert?
Ja, es liegt auf der Hand, das werden wir oder sind wir ja genauso. Wenn es heißt, dass uns Unrecht widerfährt, dass wir uns da nicht wehren sollen, sondern ganz im Gegenteil uns bereit machen und die andere Seite auch darbieten. Das hört sich erstmal nicht sehr attraktiv an. Und wenn er das zu Leuten sagt, die ihm nachfolgen, die von ihm Lehre erwarten, wir haben ja eingangs über die Bergpredigt gesprochen, das sind ja offene Zuhörer, die wollen ihm begegnen, die wollen etwas hören, sich von ihm leiten und prägen lassen. Und wenn er ihnen nun das so sagt, dann kann ich mir vorstellen, und so ist es ja auch immer wieder geschehen, Jesus nimmt da auch Bezug darauf, dass die Leute, die ihn gehypt haben, also die ihm erstmal nachgefolgt sind, dann auch ihn wieder haben ziehen lassen und sich abgewandt haben von Jesus, sodass er ganz am Ende auch vor den Jüngern steht und sie fragt, wollt ihr mich jetzt auch verlassen? Und so manches Mal hieß es, das war eine harte Rede. Ja. Und ich finde, hier spürt man das, wie groß die Herausforderung ist, wenn wir wirklich sagen, Jesus, zeige uns den Weg, den der Vater gefällt, dann ist das nicht immer nur ganz smooth, es ist nicht immer nur ganz glatt, es ist nicht so, wie wir es ohnehin schon wissen, sondern es fordert uns ganz heraus. Ja, an der Stelle auch. Also ich denke mal, wenn man das so stehen lassen würde, jetzt so wie es hier gesagt und sagt jetzt Amen und das war's, dann wäre das unglaublich schwer zu schlucken.
Ja, absolut. Also das Ding ist, ich glaube, wir haben einen ganz starken Gerechtigkeitssinn. Gerade wenn uns Unheil oder Unrecht zugefügt wird, da wollen wir Ausgleich, Vergeltung, ja manchmal oder immer wieder wollen wir auch noch ein bisschen mehr als das. Und jetzt, ja, ist natürlich da auch noch eine Angst dahinter. Ja, wenn mir Unrecht geschieht, dann soll ich mich nicht wehren, verstehen jetzt viele darunter, soll es mit mir geschehen lassen. Und dann kommt natürlich so die Frage auf, was ist, wenn es der Täter nicht dabei belässt, wenn er ein zweites Mal zuschlägt, ein drittes Mal, was ist, wenn er diese Situation völlig ausnutzt. Es gibt ja Leute, die absolut gewissenlos sich alles nehmen, was sie können und auch ja, über Leichen gehen, wirklich buchstäblich. Und da ist natürlich die Frage, wie das hier auszulegen ist. Und da wird das jetzt hier etwas komplexer, etwas schwieriger. Ich würde hier sagen, wenn dich einer auf deine rechte Wange oder Backe schlägt, das war in hier diesem Nahost-Kulturraum auf jeden Fall die schlimmst denkwürdige Beleidigung, ja, die man jemandem zufügen konnte, jemanden auf die Wange zu schlagen. Das haben wir vielleicht auch noch so ein bisschen vor Augen, aber da war es noch viel schlimmer und viel härter. Die früheren Propheten haben das damals auch ab und an mal erlebt, zum Beispiel der Prophet Micha wurde von Zedekia auf die Wange geschlagen. Also das war eine Schmach, eine absolute Demütigung. Und ich glaube, es ist gut, den Kulturraum zu betrachten und vielleicht auch zu betrachten, was das, wenn man etwas präziser genau hinschaut, was das bedeuten könnte. Und zwar vielleicht, und dem bin ich wirklich sehr nah, oder ich denke, da ist viel damit gemeint, ist, dass man, wenn die eigene Würde verletzt wird, das eigene Ansehen, dass man das mit sich geschehen lässt, dass man das machen lässt, dass man zurücksteht, um nicht irgendwie den Streit eskalieren zu lassen. Aber es gibt auch andere Situationen, jetzt zum Beispiel militärische Situationen, also jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt haben im Nahen Osten. Ich habe ein Zitat gehört, was ich wirklich sehr nachvollziehen kann. Da hieß es, wenn die Palästinenser die Waffen ruhen lassen, dann gibt es Frieden in der Region, gibt es Frieden rund um Israel. Aber wenn Israel die Waffen streckt, dann gibt es kein Israel mehr. Ja, und es gibt solche Situationen, wo wirklich ein Selbstverteidigungsrecht da ist und es auch genutzt werden muss, ja, allein wegen der Existenz und der Existenzerhaltung und das sehe ich in dem Fall hier nicht negiert.
Ja, ich denke auch, dass wir bisher viele Worte von Jesus in der Bergpredigt schon durchleuchtet haben und auffallend war, dass es Jesus um die Einstellung geht, also wie auch das Herz ausgerichtet ist. Und hier, glaube ich, wird uns vor Augen geführt, dass wir den Leuten nicht als erstes oder dass unsere Gedanken nicht in die Richtung der Vergeltung gehen sollen, sondern dass wir uns davor schützen, auf dieses Niveau zu kommen. Also das, was uns am anderen stört, das, was wir als Unrecht empfinden, das soll uns nicht vereinnahmen, das soll uns nicht bestimmen oder prägen. Ich glaube, dass es gut ist, da einen Unterschied zu machen oder zu merken, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird etwas anderes von uns erwartet. Hier glaube ich auch tatsächlich nicht, dass damit gemeint ist, dass wir so lange nachgeben sollen, bis das Böse triumphiert. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass wenn wir Jesus nachfolgen, alle Ungerechtigkeit kommentarlos regieren lassen und walten lassen in dieser Welt. Das würde auch nicht übereinstimmen mit ganz vielen anderen, vielen anderen Worten. Vielleicht kommen wir noch dazu, beispielsweise auch Korintherbrief, genau, kannst es ja vielleicht gleich nochmal vorlesen. Da gibt es ja auch so Situationen, selbst in der Gemeinde, da soll das Unrecht nicht stehen gelassen werden.
Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wo wir das genau haben. Es ist im ersten Korintherbrief, meine ich. Ich komme vielleicht später nochmal drauf.
Ja, aber vielen ist diese Stelle auch bekannt. Es geht darum, dass Paulus auch anmahnt, dass sich die Gemeinde sehr, sehr viel gefallen lässt von machthungrigen Menschen, die mit Unrecht die Gemeinde regieren und auch selbst nicht vor körperlichen Züchtigungen zurückschrecken. Das ist genau das, was hier eigentlich nicht gemeint ist.
Ja, genau. Also, dass man sich nicht ins Gesicht schlagen lässt, auch nicht verführen lässt, dass man nicht irgendwie das Unrecht toleriert und dann mitgezogen wird, das ist eben, wie du sagst, hier nicht gemeint. Das meinte der Paulus auch im ersten Korintherbrief. Und ja, es ist herausfordernd, ne? Weil jede Situation muss neu beurteilt werden. Wenn es hier um die persönliche Würde geht, wenn man sagt, die stecke ich zurück, okay, ich weiß, eigentlich dürfte die Person nicht so mit mir umgehen, aber ich weiß, es gibt einen Tag, da wird Gott alles wieder in Ordnung bringen, da wird er Gerechtigkeit walten lassen und da wird er sich auch für mich einsetzen in so einer Situation. Ich muss hier keine Rache üben, ja. Ich kann demütig auf Gott vertrauen. Ich glaube, da liegt die Stärke. Und ich denke, das ist auch, was Gott möchte, dass wir Rache und dergleichen, dass wir das Gott überlassen. Gott sagt ja auch, meine ist die Rache, ne? Wir sollen uns nicht rächen. Und es gibt ja jetzt, wir haben das mit der Würde angesprochen, dann ist es ja noch dieser zweite Fall, den wir hier in Vers 40 sehen. Und da geht es darum, dass wenn dir jemand dein Untergewand nehmen will, das ist eigentlich so das Letzte, was man hat, was noch selbst die armen Menschen haben, ein Untergewand, ja. Und dann haben sie noch einen Mantel, um sich in der Nacht zu wärmen. Und da sagt Jesus, ja, den lass auch den Mantel da. Das klingt auch sehr, sehr krass, weil ganz deutlich steht im Alten Testament, im mosaischen Gesetz, dass man eben nicht den Mantel über Nacht behalten darf eines armen Menschen, weil das seine Decke ist, weil ihm sonst friert, weil er sonst zu Gott schreit und Gott wird für ihn einschreiten. Also eigentlich vor einem Prozess wäre das eine todsichere Sache für einen Armen, also vor Gericht zu gehen und seinen Mantel, der ihm über Nacht genommen wurde, einzuklagen. Und selbst darauf zu verzichten, zu sagen, ja, auf Hab und Gut verzichte ich, um Prozess, um Auseinandersetzung zu vermeiden. Das ist natürlich extrem herausfordernd und war zu dieser Zeit sicherlich revolutionär.
Ja, also nachts kann es halt auch sehr kalt werden, selbst wenn es tagsüber sehr warm ist und dass ein Mensch den Mantel hatte, das gehörte zu seiner Würde und das brach jegliches Recht, ihm das zu nehmen und dafür zu sorgen, dass er dadurch quasi das Letzte verliert. Beim nächsten Schritt geht es genauso. Ja, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Das ist also dieses Beispiel. Wahrscheinlich hat er auch an das römische Recht gedacht, dass ein Legionär jeden Zivilisten anhalten konnte und ihn dazu nötigen konnte, eine Meile sein Gepäck zu tragen und ihn in seine nächste Dienststelle zu bringen. Das mussten die Zivilisten damals machen. Ein römischer Soldat konnte sich einfach irgendjemanden schnappen, aber eben auch nur eine Meile. Und so haben wir das bei den anderen Sachen auch mit dem Rock und dem Mantel, dass Jesus sagt, das extra, geh diesen extra Weg noch, diesen einen Schritt noch dazu. Also sei großmütiger eigentlich, als es rechtens wäre, als es angebracht wäre. Das ist wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist eine ganz adäquate Lösung, dass man sagt, das eine Gewicht ist so schwer wie das andere. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und jetzt sagt Jesus aber, dass wir in die Waagschale auf unserer Seite noch etwas dazu tun sollen. Das bedeutet also, dass wir noch weniger an unserem Recht hängen, beziehungsweise nicht an unserer Ehre hängen, sondern dort freigebig sind, dort loslassen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Aber wenn man sich Menschen anschaut, die wenig Rachegedanken haben, die schnell auch wirklich in Gott Frieden finden, die in ihm auch diesen Wert finden, gerade wenn es um Rache geht, wenn man sich gedemütigt weiß, hier geht es ja um die Ohrfeige, du hast es gerade schon erläutert, und dann nicht danach zu trachten, dass man seine Ehre wieder gewinnt, sondern zu sagen, ich habe meine Ehre bei Gott. Also es ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Kapitel auch für uns heute.
Ja, absolut. Das ist wirklich ein gutes Zeichen, dass man wirklich in Gott verwurzelt ist. Dass man auch weiß, hier auf Erden, hier wird einem nicht völlige Gerechtigkeit geschehen. Hier wird es noch nicht den vollkommenen Ausgleich geben. Dass man darauf vertraut, dass es der Herr der Herrscher am Ende der Tage tun wird. Und ich denke, man wird sehr unglücklich, wenn man meint, man muss hier immer auf der Welt Gerechtigkeit wiederherstellen.
Selber wiederherstellen.
Gerade für sich selber, weil ich denke, man wird immer wieder feststellen, dass man das nicht im vollkommenen Maße tut. Dafür ist die Welt einfach zu schlecht, zu gefallen. Ja, sie ist nicht auf Gerechtigkeit aus, sondern der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Ja, und ich denke, wir haben eine andere Perspektive, eine Perspektive zum Himmelreich hin. Da wird Gerechtigkeit herrschen, da wird alles in Reinheit und Heiligkeit erstrahlen, und darauf dürfen wir uns freuen. Und lieber hier auf der Erde etwas Benachteiligung, Verfolgung, Unrecht hinnehmen, Eskalation vermeiden, Streit auseinandersetzen, vermeiden, ein Licht sein. Ja, man ist ja da auch ein Licht, ein Zeugnis, indem man sagt, oh, die schlagen nicht immer gleich zurück, die erdulden Unheil, sie sind trotzdem freundlich auch selbst zu uns Feinden oder zu den Widersachern, gehen sie korrekt mit denen um. Das ist ein Unterschied, das werden wir auch gleich noch in den folgenden Versen sehen, zu dem, was üblich ist. Und da können wir auch ein Licht sein. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich immer sehr bewusst drauf besinnen, weil das unserem natürlichen Reflex absolut widerspricht. Ja, wir wollen immer gleich uns das Recht wiederherstellen. Genau. Ich fand hier auch nochmal interessant, wenn dich einer nötigt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Dieses Nötigen, dieses Wort, was da im Griechischen steht, das ist dieses selbe Nötigen, was auch Simon von Kyrene passiert ist. Und zwar, als der Jesus
Kreuz,
dieses Kreuz schleppen sah, und der ist unter dem Kreuz zusammengebrochen. Und da haben die Römer ihn genötigt, man könnte auch ganz glatt übersetzen, gezwungen, dieses Kreuz für Jesus zu tragen. Also das war nicht so, es wäre schön, wenn du noch das Kreuz trägst, oder es wäre schön, wenn du noch zum Essen bleibst, sondern das war schon mit Zwang. Ja, rechtliche Regeln, das hast du schon gesagt, gab es dafür. Und dann noch eine zweite Meile zu gehen, obwohl die erste schon eigentlich erzwungen ist, da gehört schon viel dazu. In meinen Augen, das ist schon wirklich Reich Gottes Ethik. Ja.
Es erinnert mich an einen Vortrag, den ich mal erlebt habe, auch von einem Missionar, der erzählte, wie er mit seiner Familie mitten im Busch lebte und ein indigenes Volk zu erreichen versuchte. Und sie haben ein Gelände gehabt, das haben sie urbar gemacht, das haben sie bebaut und haben dann einen Tauschhandel quasi mit den Dörfern ringsum angefangen. Und so sind sie mit ihnen in Kontakt getreten. Und dann hat er erzählt, wie das dann vor sich ging. Und dann war eindeutig klar, dass sie mehr gegeben haben. Also die Missionare haben immer mehr in einem Tausch gegeben, als sie bekommen haben, auch vom Wert. Und deshalb sind da auch immer mehr Leute hingekommen und haben dann auch geguckt, was sind das für Menschen. Und jemand hat dann eine Frage gestellt, so teilweise empört, also auch gegen das Gerechtigkeitsverständnis, und hat gesagt, dann habt ihr euch da ja ausnutzen lassen. Also es ging schon rauen um, wenn er das so erzählt hatte, ganz bildlich, was er gegeben hat. Und dann fand ich das so prägend, als er dann gesagt hat, ja, zum Teil sind wir auch deshalb da hingegangen. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das stimmt eigentlich. Man muss sich das manchmal bewusst machen, was eigentlich das Ziel ist und was die Mittel dazu sind. Und Jesus sagt, wir sollen ja die Menschen erreichen. Er beginnt ja eigentlich mit der Paranese, er beginnt mit Licht und Salz. Also wir bringen was in die Welt, was die Welt an sich noch nicht hat. Wir sind ein Element, das sie braucht. Und hier sehen wir das auch, wenn es darum geht, einen Schritt weiter zu gehen, als es eigentlich vom Recht her verlangt werden würde. Und es ist immer auch die Frage, ob das ein gutes Recht ist. Das stellt Jesus gar nicht in Frage. Ein anderes Beispiel ist jetzt aus unseren Tagen. Ich habe das verfolgt, dass jemand erläutert hat im Internet, dass er einkaufen gegangen ist ohne Maske, und hat das sehr dezidiert auseinandergelegt, wie sehr er leiden musste, wie sehr er angefeindet worden ist. Dabei würde er nur auf seine Grundrechte bestehen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, das eine kann ich verstehen, dass jemand das vielleicht nicht mittragen kann und das hinterfragt und vieles da eine Rolle spielt, warum jemand nicht damit einverstanden ist. Das andere aber, sich in so eine Märtyrerrolle zu begeben, wo man es provoziert hat eigentlich, wo man sagt, das ist aber mein Recht. Ich glaube, dass uns als Christen diese Rolle ganz schlecht ansteht. Selbst wenn ich von manchen Verordnungen nicht viel halt oder hinterfrage, ob das alles so gut durchdacht ist, haben wir trotzdem erstmal der Ordnung zu folgen und von dort heraus können wir die Dinge hinterfragen. Aber wir sollen es nicht provozieren, dass wir quasi wie Märtyrer erscheinen. Das sieht auch nicht klug aus.
Nee, also sollen nicht für unsere Würde so in der Form einstehen, dass wir da Streit vom Zaun brechen für unseren Besitz. Da sollen wir auch lieber einen Schritt zurückstehen. Und ich fasse auch zusammen, ja, und wir sollen dann auch manchmal mehr Mühe, mehr Arbeit, eine Meile mehr reinstecken, um ein Segen zu sein, um ein Licht zu sein. Und ich sage es nochmal, es gibt andere Situationen, wie jetzt zum Beispiel mit Israel, die wirklich ein Existenzrecht haben und wo Gott sich das auch wünscht, dass sein Volk Schutz erfährt, dass es sich verteidigt. Das wird auch nirgendwo in der Bibel irgendwie schlecht dargestellt. Und da ist das möglich. Aber wir haben auch zum Beispiel ein Recht auf gute Lehre, ja. Also, dass wir bibeltreu auslegen, da ist auch ein Recht. Dafür sollten wir auch einschreiten und dafür kämpfen. Das sollten wir auch nicht stillschweigend dulden, wenn ihr Lehren auf den Tisch kommen und sie einfach so schlucken und hinnehmen. Da sollen wir dann doch einschreiten. Also wir müssen das differenziert betrachten und da bin ich auch froh, Heiko, dass wir das auch so in Augenschein nehmen, es uns nicht zu leicht machen. Ich konnte jetzt diesen Bibelvers dann tatsächlich nochmal finden. Ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern, denn ihr tragt es, wenn jemand euch knechtet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand euch einfängt, wenn jemand sich überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Zur Schande sage ich, dass wir damit verglichen schwach gewesen sind. Das sagt Paulus im 2. Korinther 11 in den Versen 19 bis 20, na, bis 21. Und ja, nimmt er Bezug auf ihr Lehrer, die ja das Wort Gottes mit Füßen treten und eigentlich damit auch, ja, eigentlich ja wirklich auch die Korinther demütigen, indem sie in die Irre führen. Und die sind auch gedemütigt, weil sie sich auch zum Teil in die Irre führen lassen. Und ermahnt sie, ja, sie sind zwar in Liebe ihnen begegnet, die Irrlehrer anders, ne, sehr fordernd, aber sie haben es mit sich machen lassen. Und das sollen wir nicht mit uns machen lassen. Wir sind aufgerufen, in Liebe Gottes Wort zu beherzigen und ja nicht irgendwelchen Irrlehren anzuhängen und sie zu erdulden oder sogar zu tolerieren.
Ja, und das ist ein wichtiges Wort. Also da wird, und auch an vielen anderen Stellen, wird uns ja Mut gemacht, Unrecht eben nicht stehen zu lassen, sondern uns einzusetzen, gerade auch für die Schwachen oder die, die Unrecht erleiden müssen. Und ich glaube, dass damit nicht nur gemeint ist, allein im Gebet, sondern tatsächlich dort, wo wir Unrecht sehen, uns einzusetzen. Das kann auch im geistlichen Sinne geschehen, wenn wir sehen, dass Gottes Recht mit Füßen getreten wird und dass Menschen, wie du es zum Beispiel auch angedeutet hast, keine Möglichkeit haben, gesunde Lehre aufzunehmen, sondern vielleicht sogar vergiftet werden durch eine falsche Lehre. Dann können wir nicht einfach weggucken und sagen, das muss ich jetzt erdulden. Aber auch natürlich im ganz praktischen Sinne. Und auch das Beispiel, was ich vorhin angedeutet habe. Wir haben eine Demokratie und es lohnt sich immer, die Dinge zu hinterfragen. Als Bürger sind wir sogar dazu verpflichtet, so wie die Bibel auch im geistlichen Sinne das sagt und uns darüber verpflichtet, wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Also wir müssen auch prüfen und wir müssen auch dafür einstehen, wir können es uns nicht einfacher machen, als es uns gebührt. Mhm. Was ist denn, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wie siehst du das denn zum Beispiel mit dem Pazifismus? Das ist ja auch eine Bibelstelle, die wir uns gerade angucken, die ziemlich groß gemacht wird und wo sich auch viele drauf stützen und sagen, sieh mal, das ist uns ganz untersagt und man muss auch seine Kinder so erziehen, ihr dürft nicht, keine Ahnung, mit einem Gewehr spielen oder so. Jungs machen ja sogar aus einem Besenstiel ein Gewehr. Und der Gedanke, sich zu wehren, ja, ist total untersagt. Was denkst du darüber?
Nun, ich toleriere Pazifisten und mache ihnen keine Vorhaltungen. Wirklich, ich kann gute Aspekte darin durchaus finden. Nur, ich wünsche mir auch für meine zukünftige Familie eine gewisse Sicherheit, ja, dass nicht irgendwelche streifenden Milizen sie bedrohen oder ja, ihnen Schaden zufügen. Und da wünsche ich mir auch ja, einen gewissen Schutz. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass da dann Kräfte zur Verfügung stehen, die da eingreifen. Und ja, wenn ich mir das wünsche, wenn ich vielleicht das auch vom Staat erfrage, dann bedeutet das, dass jemand dafür eintreten muss oder sollte. Und ja, ich finde das schwierig persönlich, wenn ich dann andere vorschicke, das zu machen, aber selbst nicht bereit dafür bin, weil es gibt auch andere Familien, die sich Schutz erhoffen. Und ja, ich tue das auch eben für meine zukünftige Familie. Und ja, es ist auch so, dass es geht hier nur um Gefahrenabwehr, um Verteidigung. Deshalb habe ich zum Beispiel auch Wehrdienst geleistet. Ich hätte mich jetzt nicht eingeschrieben als Berufssoldat, weil da gibt es Mandate, da ist es dann fast mehr so, dass man auch ja, schon beinahe dabei ist. Meine, Deutschland ist immer sehr zurückhaltend, aber vielleicht auch ja, Länder auch zum Teil zu erobern ja, oder zu besetzen. Da sage ich meinen Auftrag nicht, aber ich will jetzt auch keinen verurteilen, der sich dafür entschieden hat. Nur ich sehe das nicht dergleichen abgedeckt wie den Verteidigungsfall. Und der Verteidigungsfall, der ist auch mit dem Wort Gottes absolut in Einklang zu bringen. Also das wird in der Bibel nie kritisiert, wenn das Volk Israel seine eigenen Grenzen schützt und verteidigt. Und deshalb habe ich das mit gutem Gewissen machen können und habe den Wehrdienst abgeleistet, auch wenn es manchmal ein bisschen herausfordernd ist, zugegeben.
Also ich kann dem Pazifismus auch viel abgewinnen, finde ich allerdings, ist eine Sache, der man sich persönlich verschreibt und nicht grundsätzlich als eine Christenpflicht darstellt. Ich kann dem viel abgewinnen, wenn jemand für sich sagt, ich persönlich werde mich nicht wehren, ich werde Unrecht auch erdulden. Finde ich teilweise sogar beeindruckend. Aber ich finde es, in manchen Situationen finde ich sogar das Falsche. Es gibt auch, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, das ist ein ziemlich bekanntes Wort, das Einzige, was Unrecht braucht, um zu triumphieren, oder das Böse braucht, um zu triumphieren, sind lauter gute Menschen, die nichts tun. Und ich glaube, gerade dazu sind wir nicht aufgerufen, nichts zu tun oder wegzugucken. Auch Zivilcourage, sich für andere einzusetzen, die sich gerade nicht wehren können. Also nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Auch für seine Familie zu sorgen, hast du ins Spiel gebracht. Und ich finde auch, seinen Kindern beizubringen, gerade durchs Leben zu gehen. Nicht zu bucken, nicht das Böse triumphieren zu lassen, sondern auch keine Opferrolle einzunehmen. Ich habe das oft gesehen. Auch früher, ich bin Gott dankbar, dass er mir das sehr früh klar gemacht hat, sei kein Opfer. Ja? Sei mutig, sei stark, fürchte dich nicht. Und dann gerade durch das Leben zu gehen und dann merkt man, es gibt böse Menschen. Es gibt Menschen, die suchen sich Opfer. Und auf denen wird dann immer rumgetrampelt, die werden fertig gemacht. Und einerseits sollen wir uns für die einsetzen und andererseits sollen wir uns auch hüten, in so eine Opferrolle selber zu geraten.
Ja, ja. Da pflichte ich dir absolut bei.
Ist jetzt interessant, dass wir das so sehen in diesem Kontext.
Ja. Genau, das macht die Bibelstelle durchaus vielschichtig, auch etwas komplexer, ja, als sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Lest gern weiter ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Bei Lukas ist es noch ein bisschen ausführlicher. Also da war noch, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das fehlt hier, aber es ist, glaube ich, der gleiche Kontext. Berühmter Satz, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.
Ja, auch extrem herausfordernd, ne? Aber ich finde auch, im Alten Testament sehen wir das schon. Es gibt diese Stelle, ja, wenn der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann eile hin und helf ihm, ne, von seiner Last befreit zu werden, stehe ihm bei. Und wenn das Vieh deines Feindes entläuft, dann führ es wieder zurück, ne? Seh dich vor, das nicht für dich zu behalten. Das sind sehr, sehr klare Worte. Auch in den Sprüchen gibt es ein Wort, wo es heißt, ja, wenn dein Widersacher, wenn er Hunger leidet, dann gib ihm ein Stück Brot. Und wenn er Durst leidet, dann gib ihm Wasser zu trinken. Und dann, wenn du das tust, dann wirst du Kohlen auf seinem Kopf sammeln. So, es wird ihm sehr unangenehm sein. Er wird seine oppositionelle Haltung oder die Haltung so wider dich wird er überdenken. Ja, er wird auf jeden Fall zum Denken, zum Nachdenken kommen. Und ja, ich denke, hier sehen wir eine Fortführung dessen, was wir schon angedeutet im Alten Testament vorfinden.
Es war, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren, als ein schwarzer Musiker sich mal interessiert hat für die Bewegung des Ku Klux Klans. Also KKK ist eine Abkürzung, die man kennt in diesem Kontext, White Power, also Rassisten eigentlich, die ganz anders dastehen als wir, trotz ähnlicher Symbolik hier und da. Und einer merkwürdigen Vermischung auch mit christlichen Botschaften. Aber es ist alles andere als Christentum, was da zelebriert wird.
Ganz verdreht, ja.
Total verdreht. Und er hat sich dafür interessiert und hat dann gedacht, ich gehe mal der Sache nach und hat dann ein Interview mit einem der führenden Köpfe vereinbart und hat ihm gesagt, er wollte ihn interviewen und seine Sekretärin wird noch dabei sein. Und der hat dann gesagt, okay, lass uns treffen in dem und dem Hotel auf neutralem Boden. Und als dann dieser Führer des Clans reinkam mit seinen Bodyguards, sind die fast umgefallen, als sie gesehen haben, dass er schwarz ist. Ja, damit hatten sie irgendwie nicht gerechnet. Sie hatten ja vorhin nur mit ihm telefoniert. Ja. Und haben sich dann trotzdem bereit erklärt für dieses Interview. Und das, was bemerkenswert ist, dass dieser Musiker nicht aufgegeben hat, sondern er hat diesen Clanführer begleitet ein paar Jahre lang. Und der hat ihn eingeführt in seine Kreise, der durfte dort filmen, der durfte auch mit anderen reden, der durfte das sehen, wenn zelebriert worden ist. Und das, was merkwürdig war, ist, dass sie sich befreundet haben mit der Zeit. Und dieser Clanführer ist dann ausgestiegen, der hat alles aufgegeben und revidiert. Und er sagt, dass das für ihn Augenöffner war, dass er mit diesem Menschen, den er vorher als Feind betrachtet hat, als Rassenfeind, ja, und wo es galt, ihn zu bekämpfen, dass das alles aufgeweicht ist dadurch, dass er mit ihm zu tun hatte. Und ich glaube, das ist so eine große Kraft, die sich darin verbirgt und die Jesus hier groß macht und auf die er hinweist, dass wenn wir nicht Feindschaft als unser Ziel haben, sondern Gott als unser Ziel haben, wenn wir sehen, dass Gott auch für diese Menschen leidet, dass Jesus auch für diese Menschen stirbt. Und hier heißt es ja, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Ich glaube nicht, dass es Gott egal ist, ob Menschen gut oder böse sind, ob sie sich zu ihm wenden oder von ihm abwenden. Ich glaube aber, dass er möchte, dass alle zum Heil kommen, dass er auch leidet darunter, dass Menschen ganz weit weg von ihm sind und er möchte sie retten, solange es noch möglich ist. Und wir sollten darauf Acht geben, dass wir gerade diese Menschen nicht aufgeben, weil Gott sie nicht aufgibt.
Ja, eine sehr beeindruckende Geschichte, die du da erzählt hast. So ermutigend. Ja, ich denke auch, Feindschaft bedeutet eben oft auch Abgewandtheit von diesen Menschen, die einem feindlich gegenüberstehen. Da gibt es dann keine Schnittmenge mehr, da gibt es keine Begegnungsfläche mehr, ja. Und dann kommen Vorurteile, dann kommen Gerüchte, dann kommen sehr negative Gefühle und keine Möglichkeit mehr, ja, diese schlechten Gerüchte oder Vorurteile oder was da passiert ist, in Ordnung zu bringen, aufzuräumen. Und das sollen wir nicht. Und ich denke, wenn wir uns dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, unseren Feinden nicht verschließen, sondern ihnen in Liebe, in Respekt und Höflichkeit begegnen, da ist die Chance da, dass auch Augen geöffnet werden, dass es Umkehr gibt, dass es tatsächlich auch eine Bereinigung der Situation gibt, weil der Heilige Geist auch ja an alle Herzenstüren klopfen kann, weil der Heilige Geist mächtig wirken kann und die Liebe, die wir empfangen haben, durch dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ja, als er sie uns erwiesen hat, die dürfen wir weitergeben, die darf durch uns fließen. Wir sollen da kein Reservoir sein und die Liebe nur für uns speichern, sondern wir sind aufgerufen, die weiterzugeben. Wie so ein Fluss ist, die soll durch uns fließen und das geht auch nur mit ja, Begegnungsfläche, mit Begegnungsmöglichkeiten. Und ja, deshalb fand ich diese Geschichte, die hat das sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht. Es ist auch spannend hier, du sollst deinen Nächsten lieben, ne? Das finden wir schon im fünften Buch Mose, aber ja, ihr sollst deinen Feind hassen, das steht tatsächlich nirgendwo im Alten Testament. Es ist nur so, dass das von den Pharisäern und Schriftgelehrten oft so gelehrt wurde, wo es hieß, ja, die Feinde, das sind dann auch die Heiden, ja, das sind dann auch Gottesfeinde und eine besondere Frömmigkeit ist es auch, sie zu hassen, ja, weil man dann Gottes Gericht auf sie auch ergehen lassen kann. Ja, eine totale Fehlinterpretation dessen, was Gott in seinem Wort sagt. Und damit räumt hier Jesus auf und das sehr deutlich, indem er wirklich sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Ich muss ehrlich sagen, wenn man es so ganz runterbricht auf das, was einem zeigt, was für mich ein Gottesbeweis ist, wo ich sage, das ist für mich ganz besonders göttlich in der christlichen Botschaft, da kommt bei mir immer eins. Also ich habe mehrere für mich wirklich absolut stichhaltige Argumente, so mit für mich auch Säulen meines Glaubens an Jesus. Und eins ist diese Feindesliebe. Ich sage, das ist kein menschliches Gebot. Das widerspricht uns Menschen so arg, das ist wirklich ein göttliches Gebot. Das sind so Gottesgedanken, die so viel höher sind als unsere. Und ich finde es so schön, dass Jesus das hier so wunderbar und so klar entfaltet.
Ja, manchmal kommt auch die Frage auf, wie kann ich das denn machen, Liebe? Und was bedeutet das in diesem Kontext? Also es ist mehr als ein Gefühl, wenn die Schrift von der Liebe spricht und es tut sie in unterschiedlicher Begrifflichkeit. Das wird bei uns alles als Liebe übersetzt, aber die Bibel unterscheidet schon ganz stark, ob es eine aufopfernde Liebe, eine göttliche Liebe ist oder ob es eine geschwisterliche Liebe ist oder eine Liebe zwischen Mann und Frau. Hier geht es auch ganz klar um eine Liebe, die dem Nächsten zugewandt ist, die ihn annimmt, die ihn erstmal ansieht, die ihn anhört, die ihn gelten lässt und ihm nicht das Lebensrecht abspricht, die ihn nicht einfach in eine Schublade einzwängt und dort belässt. Und das ist, glaube ich, für uns ganz heilsam, wenn wir auch davon ablassen, Leute nicht in irgendwelche Schubladen zu stecken, sympathisch, unsympathisch und so weiter, sondern unseren Horizont erweisen. Und dann trifft es zu, was ausgeführt wird, dass eine Art Lohn entsteht, also dass es etwas Außergewöhnliches ist. Und ich finde, dieses Außergewöhnliche besteht auch teilweise darin, dass Gott dann etwas möglich ist, diesen Menschen zu erreichen, diesen Menschen zu verändern oder zum Nachdenken zu bringen. Das ist kein Selbstläufer, ist kein Automatismus, muss man dazu sagen. Es kann sein, dass du jahrelang wirklich jemanden freundlich begegnest, obwohl das kein guter Mensch ist. Ja, aber du erinnerst dich an dieses Wort, du bittest für ihn, du segnest ihn und so weiter und dieser Mensch verändert sich nicht. Das kann genauso gut sein, aber du hast wenigstens eine Möglichkeit gegeben. Ich glaube, dass Gott niemanden dazu zwingt, sich verändern zu lassen. Aber manche kommen vielleicht gerade dadurch zum Nachdenken. Was ich auch wichtig finde, ist dieses nicht nur lieben, sondern auch bitten für die Feinde. Du hast ja gerade vorgelesen, ne? Mhm. Das wird oft übersehen, ist aber für mich ein Schlüsselelement. Jemanden zu lieben, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Das ist aber nicht das Einzige, was hier steht, sondern dann lass uns doch beim zweiten anfangen, was hier auch genannt wird, nämlich für jemanden zu beten. Also das heißt ja, erstmal mit Gott über diese Person zu sprechen und sich vielleicht sogar auch heilen zu lassen in seiner Sichtweise über diesen Menschen.
Ich finde, das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Zuerst mal für die Person zu bitten, hast es nicht weiter ausgeführt, aber ich würde es mal weiter ausführen, um dann lieben zu können. Mir ist mal ziemlich großes Unrecht geschehen und dann hat mir die Frau des Ältesten gesagt, segne diesen Mann, segne für den, bete für den, bitte für den. Und natürlich wusste ich das von der Bibel, dass wir dazu aufgerufen sind, aber ich hatte nicht direkt in dem Moment Freude dafür oder das emotional lag mir das nicht nahe, aber sie hat mich ganz klar aufgefordert und ich habe das dann tatsächlich auch so angenommen. Und habe angefangen und am Anfang war das Bitten sehr schwierig, sehr mühsam. Ich habe dann ganz kurz nur gebetet, bitte segne ihn. Oder vielleicht sogar noch am Anfang, Gott, du weißt, dass ich mich nicht danach fühle und dass ich da jetzt gerade nicht die ganz große Freude habe. Ich mache es im Gehorsam, bitte segne ihn, ja. So ganz kurz gehalten und das wurde dann mein tägliches Gebet und irgendwann wurde ich immer etwas freier. Ich merkte auch, wie Wunden, innerliche Wunden währenddessen auch geheilt sind, ja, die dieser Mensch geschlagen hat und wie ich immer mehr ihn segnen konnte und auch immer mehr mit Freude und meine Gebete für ihn wurden immer detaillierter und ich habe dann ihn gesegnet und auch seinen Dienst, seine Familie. Ich bin dann so durchgegangen, ja. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mir da die Kraft gegeben hat zu und auch die Freude. Und irgendwann wurde es wirklich zu einem meiner liebsten Gebete, weil ich irgendwie Befreiung darin gespürt habe und Heilung. Und der Weg war etwas länger zugegeben. Ich habe längere Zeit für ihn gebetet, über Monate, ja. Aber das war erstmal ein Heilungsprozess für mich und auch ein Vergebungsprozess. Und auf einmal konnte ich auch, ja, wirklich auch so Liebe spüren, irgendwie auch übernatürliche Art. Er hatte gar nicht groß irgendwie sein Verhalten geändert. Es blieb eigentlich dabei, ja. Aber bei mir, Verhältnis zu ihm hat sich viel geändert und das entspricht genau dem, was du gesagt hast.
Also man kann auch sagen, dass da was sehr Wertvolles für uns selber drin steckt. Selbst wenn es diese Menschen nicht erreicht, aber für uns kann das wertvoll und gewinnbringend sein.
Deshalb würde ich das jedem genauso raten. Also das ist echt, und es hilft mir auch in zukünftigen Situationen so damit umzugehen, weil ja, es ist erstmal für den anderen ein Segen, ja, weil unsere Gebete gehen und laufen nicht ins Leere. Auf der anderen Seite ist es auch für uns ein Segen. Das ist ganz klar.
Ja, und dann schließt dieser Abschnitt mit einem doch steilen Satz. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie wirkt das so auf dich?
Ja, extrem hoch, ja. Ja, also der Vers vorher sagt ja noch, wir würden uns nicht unterscheiden, wenn wir die lieben,
die uns lieben
und die grüßen, die uns grüßen, also die Brüder, das tun ja wirklich alle, ja, Zöllner hat hier Jesus gemeint, die tun das auch, die haben früher so ja, als Verräter dagestanden, die Juden waren und dann sich an die Römer verkauft haben, dann das Zollrecht da bekommen haben und dann eigene Landsmänner ja, für Gewinn ausgenommen haben und selbst die tun das und jetzt kommt es hier zu diesem letzten Satz, ja, und eigentlich, ja, das fasst das alles auch so ein bisschen zusammen, ja. Ich glaube, das bezieht sich vielleicht gar nicht nur auf die Verse 38 bis 48, sondern wohl schon fängt das an beim Vers 21, Erfüllung des Gesetzes, was ist Töten und dann auch mit dem Erfüllung des Gesetzes, was ist falsche Schwören. Da gibt es also diese verschiedenen Thematiken, die Jesus anspricht und dann sagt er zum Abschluss, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, vollkommen heißt absolut heilig, absolut gerecht, ohne Fehler, ohne Makel. Und dann denkt man sich so, boah, das ist doch absolut unerreichbar. Mhm. Und das ist richtig, das ist aus unserer Kraft nichts zu schaffen, nichts zu machen. Gott ist aber heilig, rein und gerecht. Und er kann den Standard nicht runtersetzen, was Heiligkeit und Reinheit. Das ist seine Eigenschaft, das ist das, was ihn ausmacht. Er kann nicht, um uns das leichter zu machen, diese Hürde runtersetzen, Heiligkeit und Reinheit komprimieren. Nee, es bleibt dieser hohe Standard, der für uns nicht zu erreichen ist. Aber das Schöne ist, dass ja Gott eine Lösung hat.
Ja. Genau, und davon zeugt auch die ganze Bergpredigt, denn immer wieder merken wir, wie sehr wir Gott nötig haben und dass wir seinen Heilsplan brauchen, dass wir aus uns heraus nicht die Gerechtigkeit erfüllen können, die vor Gott gilt, sondern dass er sie uns geben muss. Darauf werden wir auch nochmal kommen, besonders am Ende der Bergpredigt, aber ich finde, dass immer wieder diese Hinweise auch eingestreut sind. Man könnte auch sagen, dieses Vollkommensein wie Gott, das ist dieser Satz, den könnten wir im Alten Testament gespiegelt sehen. Ja, Gott ist heilig, darum sollen auch wir heilig sein. Und da merken wir ganz schön schnell, wie groß diese Distanz ist zwischen der Heiligkeit Gottes und unserer kleinen, angestrebten und gut gemeinten Heiligkeit, die so oft daneben geht.
Ja, manchmal diese Gutmenschlichkeit, wo wir schon meinen, wir sind schon nah dran, aber weit gefehlt, ja. Mit unseren Gedanken, Motiven, da merken wir dann oft schon, dass es nicht weit her ist. Und ja, wir sollen vollkommen sein, wie auch unser himmlischer Vater vollkommen ist. Oder ja, wie der dreieinige Gott vollkommen ist, wie Jesus vollkommen ist. Und das Schöne ist, dass ja Jesu Vollkommenheit, dass er hier auf Erden gelebt hat, ohne Fehler, ohne Sünde, ohne irgendwie, dass er irgendwo mal daneben geschlagen hat. Ja, dass er wirklich ein Leben in Reinheit, in Heiligkeit und Gerechtigkeit gelebt hat. Und aus Liebe zu uns, aus ja unermesslicher Liebe, am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, unsere Sünden zu bezahlen, unsere Sünden zu begleichen, damit, wenn wir sein Heilswerk annehmen, diese Gerechtigkeit, diese Heiligkeit uns zugerechnet wird. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hätten, stirbt am Kreuz von Golgatha für uns. Und ja, auf einmal können wir vollkommen sein, nicht durch unsere Vollkommenheit, sondern durch Jesu Vollkommenheit in uns, ja, die er uns wie einen Mantel umlegt. Und das finde ich so ermutigend, das finde ich so schön. Und deshalb gehen wir mit Jesus. Das ist hier keine so eine Bürde, wo er sagt, die erdrückt uns, sondern wir dürfen wissen, Jesus hat den Preis bezahlt. Wenn wir an seiner Hand gehen, dann gilt, also wenn wir ihm nachfolgen und an ihm glauben, ihm vertrauen, dann gilt seine Vollkommenheit für uns. Und wir werden einmal am Tag des Gerichtes durch seine Gerechtigkeit gerecht gesprochen werden. Und deshalb dürfen wir uns darauf freuen.
Jetzt könnte man fragen, warum ist das so? Ja, also was ist an Gott, dass er uns liebt, obwohl, es heißt ja, obwohl wir noch Sünder waren, also Feinde waren, heißt auch an einer anderen Stelle im Neuen Testament, wir waren noch Feinde Gottes und er liebte uns. Ja, genau deshalb, weil es hier heißt, dass es ein Stück dieser göttlichen Vollkommenheit ist, selbst die Feinde zu lieben. Und darum liebt er uns und liebte uns schon, bevor wir was von ihm wussten und noch falsche Wege gegangen sind. Wie herrlich ist das?
Ein wunderbarer Abschluss. Heiko, möchtest du nochmal für uns beten?
Himmlischer Vater, danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du uns liebst, dass du uns rettest, dass du uns alles schon vorbereitet hast. Herr, danke, dass wir so viele gute Hinweise von dir bekommen, wie wir ein Leben führen können, das nicht in die Verlorenheit geht, sondern ein Leben, das wirklich was ausmacht, was auswirkt. Danke, dass wir nicht berufen sind, den leichten Weg zu gehen, sondern den Weg, der sich lohnt. Den Weg, der auch anziehend ist, der attraktiv ist für Menschen, die vielleicht noch in sich selbst gefangen sind. Und Herr, wir wollen solche Menschen selber nicht sein. Wir wollen deine Freiheit kosten. Wir wollen aus deiner Freiheit leben, denn du hast uns befreit. Und wen du befreist, der ist wahrhaftig frei. Und darum danken wir dir für deine große Tat, die du getan hast. Und wir berufen uns darauf und wir bitten dich, dass du uns noch weiter veränderst, dass du uns heilst, da wo Heilung nötig ist und dass du uns als ein Licht scheinen lässt in dieser Welt. Danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.